Einziges Bundesliga-Team ohne Punktverlust in 2026. In nur wenigen Monaten vom Abstiegskandidaten zum Champions-League-Aspiranten. Auch wenn es vielen schwerfallen dürfte, das zuzugeben, die TSG Hoffenheim ist gerade das Team der Stunde im deutschen Fußball, dank eines Trainers, der bei aller Bescheidenheit nicht verbietet, groß zu denken und dank Prinzipien, die an einen viel traditionsreicheren Club erinnern, einen, der für genau diese Art Fußball deutlich mehr gefeiert wurde. Welche Prinzipien das sind und ob sie für Hoffenheim mehr bedeuten als nur einen guten Lauf. Das klären wir nach dem 2:0-Sieg in Bremen jetzt.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus am internationalen Lego-Tag. An dem lassen wir uns mal erklären, wie es im Kraichgau gelungen ist, die richtigen Bausteine zusammenzusuchen und zusammenzusetzen. Wie wurde aus der Schießbude der Liga ein recht kompaktes Bollwerk. Wir wurden aus Abstiegssorgen plötzlich Champions-League-Träume. Das erklärt uns hoffentlich David Ries vom Hoffefunk. Hallo David.
Ja, schön bei dir zu sein.
Freue mich, dass du dir. Wir nehmen am späten Abend nach dem 2:0-Sieg der Hoffenheimer in Bremen auf. Also, die Hoffenheimer haben gewonnen. Schön, dass du dabei bist in einem Spiel, das der TSG aber trotzdem einiges abverlangt hat, oder? Wie würdest du dieses Spiel in den Saisonverlauf und in den Lauf der Hoffenheimer einordnen?
Ja, auf eine Art passt es perfekt rein, auch wenn man das, was man von der TSG kennt, ja gar nicht so sehr gesehen hat. Ne? Also wir haben eigentlich, würde ich sagen, auch eine wahnsinnige Spielfreude, schießen wahnsinnig viele Tore. Und jetzt haben wir uns ein bisschen schwer getan, auch in der ersten Halbzeit, aber dann eben auch hier wieder extrem viel investiert. Und ne, so ein Schuss von Prass kurz vor der Halbzeit, vor dem Halbzeitpfiff geht dann halt rein, wenn man so viel Selbstbewusstsein hat wie diese Mannschaft. Und dass wir dann eben rund 40 Minuten in Unterzahl so überstehen, ist natürlich auch stark. Ne? Bremen wissen wir, glaube ich, keine besonders starke Offensive, aber man hat den 11. Mann, der da gefehlt hat, muss ich sagen, kaum gemerkt. Und das ist ein Kompliment an unsere Mannschaft. Ich habe mal so ein bisschen die Statistiken durchforstet. Die TSG ist trotz des fehlenden Manns mehr gelaufen als Bremen. Und das ist ja so, würde ich sagen, unser Alleinstellungsmerkmal. Wir laufen brutal viel, haben die meisten intensiven Leute und zugegebenermaßen auch die meisten Fouls. Dass Ilzer jetzt freuen wird, weiß ich nicht, aber ist manchmal part of the deal.
Du hast es gesagt, 1:0, 44. Minute, Prass, also mit einem wirklich sehenswerten, wunderschönen Tor. Das kann man auch nochmal herausstellen in einer Phase, wo sie ja sehr viel Geduld gebraucht hatten, aber den Brustlöser dann zur richtigen Zeit gehabt hatten. Platzverweis, 52. Minute, sag kurz was dazu.
Boah, brutal hart. Also, wenn ich die Bilder angucke, hätte ich es auch gegeben. Ne? Da habe ich jetzt nicht so sehr die Vereinsbrille auf. Allerdings, ne, ich gucke häufiger mal meinem Bruder, der mit mir zusammen den Podcast macht, beim Fußballspielen zu in der Kreisliga. Nie im Leben hätte das ein Kreisliga-Schiri gepfiffen. Und auch im laufenden Spielbetrieb hat der Schiri es ja nicht gepfiffen, weil Burcher noch die Füße zurückzieht. Trotzdem, wenn wir es in der Slow Motion sehen, sieht's hart aus. Hätte ich mich wahrscheinlich auch so entschieden. Aber ich bin mir sicher, dass der vierte Offizielle oder auch die Linienrichter sich ohne Zeitlupe ebenfalls nicht für Rot entschieden haben, sage ich. Trotzdem, ich sage keine klare Fehlentscheidung, da denn Rot zu geben nach Ansicht der Bilder.
Ja. Aber ganz starke Antwort, Herr Hoffenheimer. 2 Minuten später plötzlich das 0:2, ne, Prümmel?
Brutal, brutal. Und man sieht da aber auch, weiß ich nicht, ob man das wirklich als symbolisch einordnen kann, aber Bremen, ne, in dem Fall Milosevic, lässt sich da fallen, also nach einem absolut lächerlichen Zweikampf, ne, ich weiß nicht mal, ob das beim Basketball ein Foul gewesen wäre und leichte Übertreibung und Prömel ist dann halt da. Prömel ist ja eh ein Schlitzohr und ein sehr körperlicher Spieler und macht er den minimalen Stoß und dann hämmert er das Ding rein zu seinem, glaube ich, 5. Saisontor. Und ja, da war Bremen dann fast am Ende. Sie haben sich bemüht, ne? Das kann, glaube ich, kein Bremen-Fan der Mannschaft vorwerfen, aber es fehlt eine Mischung aus Überzeugung und spielerischer Klasse und die TSG hat sich in jeden Ball auch reingeschmissen. Also sehr viel Einsatz gezeigt.
Aufopferungsvoll verteidigt, Hansi Küpper sprach im Sky-Kommentar von dem Wort vielbeinig. Und das trifft in der Schlussphase definitiv zu. Das war ja so ein richtiges Powerplay der Bremer, dann auch in der 10-minütigen Nachspielzeit dann auch noch. Jetzt sagt man ja, Top-Teams erkennt man, wenn sie Spiele gewinnen, in denen es schwierig wird, in denen sie auf mit Problemen konfrontiert sind. War Bremen für Hoffenheim jetzt so ein Nachweis dafür, dass man tatsächlich schon ein Top-Team ist, wirklich schon zu den Top 4 in der Bundesliga, Stand jetzt zumindest, gehört und dass man völlig zu Recht da auf Platz 3 im Moment steht, nach 19 Spieltagen mit 39 Punkten. Das ist ja auch Einstellung des bisherigen Hoffenheimer Rekords.
Ja, also die Bremen-Fans müssen jetzt vielleicht kurz mal weghören an der Stelle, aber in der Aufstellung, in dieser Form, war das eine bessere Zweitligamannschaft wahrscheinlich. Ne? Das will ich Ihnen auch zugestehen, dass das ja mit dem, wie sich das die Bremer Verantwortlichen vorgestellt haben, gar nichts zu tun hatte. Da sind ja auch mehrere Personalrochaden und so weiter passiert. Nichtsdestotrotz war es typisch Hoffenheim, und wir machen den Podcast jetzt seit 5 Jahren, analysieren die meisten Spiele, war es ganz typisch Hoffenheim, dann doch mal irgendwie Dortmund oder Leverkusen zu ärgern, um dann aber gegen Augsburg oder eben Bremen das 1-1 oder das 0-1 zu kassieren und zu verlieren. Und deswegen ist das für uns, glaube ich, sehr, sehr wohltuend. Gegen solche Mannschaften, gegen die es nicht so gut läuft. Ne? Ich fand da fast sogar noch krasser das Spiel gegen Gladbach, die aus meiner Sicht einen deutlich stärkeren Kader haben als Bremen und die wirklich untergegangen sind gegen uns und auch überhaupt keine spielerische Idee hatten. Deswegen, ja, sehe ich das als sehr, sehr positives Zeichen. Mhm. Aber vor allem ist es ja auch diese Konstanz, die man bei uns im Kraichgau gar nicht kennt. Also das Wort Konstanz, ich glaube, man lernt jetzt erst wieder bei uns, wie man das überhaupt richtig schreibt. Ne? Seit 7, 8 Jahren ist es eben unsere Konstanz, 2, 3 Spiele gut zu spielen und dann das Gefühl zu haben, ist das immer noch die gleiche Mannschaft, die letzte Woche zum Beispiel Leverkusen geärgert hat. Aber ne, bei uns hat sich ja auch sehr, sehr viel getan. Ne? Also wenn man sich anguckt, was im Sommer alles los war, dann versteht man vielleicht ein bisschen besser, warum das möglich ist, sagen wir mal.
Das kannst du uns gerne ein bisschen erklären, weil Hoffenheim ja immer so ein bisschen unterm Radar fliegt. Man kriegt relativ wenig zu hören, wenig zu lesen, wenig zu sehen. Das ist ja doch im Vergleich zu anderen Mannschaften dann doch schon sehr auffällig, dass über Hoffenheim relativ wenig berichtet wird, obwohl sie eben in dieser Saison diesen Lauf haben und sich komplett von dem unterscheiden, was dann im letzten Jahr aus dem Kraichgau dann geboten wurde. Was macht Hoffenheim denn gerade so erfolgreich? Wo war der zentrale Hebel, dass man eben von einem Abstiegskandidaten jetzt zum Champions-League-Aspiranten geworden ist?
Sind schon verschiedene Punkte, aber es ist einfach extrem viel passiert, was gut geklappt hat. Ich glaube, der entscheidende Schritt war, dass man gesagt hat, und da waren auch harte Entscheidungen dabei, es braucht einen harten Cut. Es gab über 20 Transferbewegungen im Sommer und das war noch im Vorjahr völlig anders, wo Pellegrino Matarazzo, der jetzt ja auch wieder eine ganz erfolgreiche Zeit hat in Spanien, mit einem Kader arbeiten musste, den er selbst nicht beeinflussen konnte. Haben wahrscheinlich auch wenige mitbekommen. Ne? Aber Frank Kramer musste interimsmäßig als Sportdirektor aushelfen. Und Frank Kramer hat keine Erfahrung als Sportdirektor. Wenn dann im Jugendbereich, eigentlich war er nämlich bei uns eingestellt für das hier Nachwuchsleistungszentrum, da eben zu koordinieren. Also eben dieser Frank Kramer hat die Transferpolitik verantwortet, nachdem man Alexander Rosen nach 10 Jahren so vom Hof gejagt hatte. Und es kam ganz klar raus, auch durch Aussagen der Beteiligten, dass Pellegrino Matarazzo in diesen Prozess überhaupt nicht involviert war. Das heißt, da war dann ein Spieler, zum Beispiel Haris Tabakovic, und von dem wusste Matarazzo nichts, bis zu dem Zeitpunkt, als er da war. Jetzt, das ist leider nur minimal überspitzt, was ich jetzt erzähle. So, und dann hat Matarazzo natürlich versucht, damit das Beste daraus zu machen. Hat überhaupt nicht funktioniert. Und ein paar Altlasten waren auch noch da. Ne? Ein Kader, der insgesamt ziemlich alt war, nicht mehr besonders hungrig war. Und Gott sei Dank musste man dann eben insofern reagieren, als dass Christian Ilzer gekommen ist, der übrigens mit dem gleichen Kader ebenfalls gescheitert ist. Ne? Wir waren im Podcast schon 2, 3 Mal gar nicht so weit weg davor zu sagen, ist das der richtige Mann? Wir waren sehr gnädig, weil wir ja wussten, was im Sommer passiert ist, trotzdem. Und weil aber Andreas Schicker ebenfalls da war, und das war ja das Dreamteam von Sturm Graz, die RB Salzburg mit einem viel, viel höheren Etat da in die Schranken gewiesen haben, diese Kombination war, glaube ich, der entscheidende Punkt, weil die haben sich wirklich ernsthaft darüber ausgetauscht, was braucht Christian Ilzer für Spieler, für seinen Fußball, und wir hatten auch einen Trainer, der einen klaren Plan hatte, plus ein Sportdirektor, der auch die Rückendeckung hatte, jetzt mal richtig machen zu dürfen, was er machen wollte. Und dass das natürlich so gut klappt, ist ein bisschen überraschend. Aber man hatte auch einen klaren Plan. Chris Ilzer will total viel investieren, will eben diesen intensiven Fußball spielen und massives Pressing. Ne? Im Kraichgau kommt es übrigens immer sehr gut an, weil das so als die Ralf-Rangnick-Schule gilt. Ja. Und das war ja so der erste große Trainer in der TSG-Geschichte, der da 3-4 Jahre relativ große Erfolge hatte. Und deswegen gilt es auch so ein bisschen als die Hoffenheim-DNA, könnte man etwas überspitzt sagen. Und das war, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und dazu kommt noch was sicherlich auch ein bisschen zufällig war. Aber die Vorbereitung lief super. Chris Ilzer scheint ein super Motivator zu sein, gerade bei jetzt so einem neuen, jungen, heißen Kader. Und die Mannschaft hat wirklich in der Vorbereitung gewonnen, gewonnen, gewonnen. Das ist eine Gewinnermannschaft. So ein Spieler wie Abdullahu, Burcher oder auch ein älterer wie Bernardo, die kennen die TSG nur noch als Gewinnermannschaft. Diese Mannschaft hat so ein Selbstvertrauen und dass sich Prass so einen Schuss überhaupt nimmt, ist auch schon interessant. Ne? Mhm. Also ich will jetzt nicht unbedingt hier erzählen, was auch in der Kurve teilweise über Prass so erzählt wird. Das sind nicht immer nur die nettesten Sachen. Mhm. Er hat übrigens auch, würde ich sagen, nur deswegen gespielt, weil er sich durch ein sehr intensives Spiel in den letzten Wochen bewiesen hat. Basumana Touré war ja beim Afrika Cup und ist der fußballerisch viel bessere Spieler. Ne? Aber Prass hat ihn eben gut vertreten und jetzt nicht unbedingt durch Assists oder durch Tore, sondern eben durch Einsatz. Mhm. Und das wollte Ilzer ihm jetzt, glaube ich, zurückzahlen. Touré ist schon seit 2 Wochen wieder da, trotzdem spielt Prass und hat irgendwie den Mumm, dann den Ball da aus 21 Metern in den Giebel zu nageln, obwohl das jetzt nicht so eine typische Prassaktion war. Also es greift alles zusammen und dann gibt es vielleicht noch abschließend so ein bisschen die stillen Helden, die auch eingekauft wurden, die gar nicht so richtig passen. Also ich rede vor allem von Bernardo und Zufall. Wir hatten ja eine der löchrigsten Defensiven der letzten Zeit, der letzten 1-2 Jahre.
68 Gegentore letzte Saison.
Trotz eines relativ starken Kaders. Und dann hat sich, glaube ich, das neue Duo sehr genau überlegt, wie kriegen wir das gekittet. Und da war eben nicht die Antwort durch die jungen Wilden, sondern eben durch eine gesunde Mischung. Wir haben jetzt eine relativ junge Innenverteidigung und eine sehr gefestigte Außenverteidigung. Und es klappt überragend. Gerade so ein Vladimir Zufall. Ich kann mir ehrlich gesagt sogar vorstellen, dass manche diesen Namen noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Top 2, Top 3 Rechtsverteidiger. Und das sagt nicht nur ich, das sagt auch der Kicker. Wahnsinn. West Ham United wollte nicht verlängern. Mhm. Wir haben zugegriffen, ablösefrei, und bei Bernardo das Gleiche. Und das ist krass. Und was man ja vielleicht nochmal sagen muss, ne, wir stehen jetzt mit oder anders. Wenn die Saison so weiter verliefe, würden wir bei 69 Punkten landen. Also üblicherweise schafft es die TSG, nur in diese Sphären zu kommen, auch Platz 5, Platz 6 unter Nagelsmann teilweise, wenn die Konkurrenz nicht so stark ist. Die Konkurrenz ist aber gerade stark. Mhm. Leipzig ist stark, Dortmund ist stark, zumindest was der Punkteschnitt angeht. Ja. Und wir sind trotzdem da oben. Also ich glaube, wir sind gerade so ein bisschen auf Wolke 7 und müssen hoffen, dass es so bleibt.
Dass der Trend euer Friend ist, das, wie man so schön sagt. Du hast es ja gesagt, also Ilzer schon seit über einem Jahr da mit Problem zum Start. Du hast es im Kader begründet. Also würdest du sagen, der nicht Ilzer wurde im Laufe seiner Amtszeit besser, sondern das Umfeld wurde Ilzer-fähig?
Zumindest der Sportdirektor hat genau das gemacht, was Ilzer wollte. Ne? Wir wissen alle, dass es da teilweise Querelen gibt. Aber was jetzt genau im Vorstand abgeht, hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, was bei den Spielern ankommt. Gerade eben, wenn ich eine Gewinnermannschaft habe. Ne? Die Mannschaft allein in der Vorbereitung 7 Spiele gewonnen, startet dann mit einem Sieg gegen Leverkusen. Dass dann vielleicht wieder Dietmar Hopp irgendwas sagt, obwohl er sich eigentlich raushalten wollte, dringt dann nicht so richtig durch. Das ist natürlich anders, wenn ich 3 Spiele in Folge verloren habe und weiß, okay, der Kader müsste eigentlich fürs Mittelfeld reichen, mindestens. Ja. Ich stehe aber auf Platz 16. So war es ja in der Vorsaison. Ne? Ja.
Aber so ist es in Hoffenheim ja nicht. Der Kader extrem schwer zu bespielen. Dieses Pressing, dieses permanente Pressing nach vorne, ist ja auch unheimlich ermüdend dann auch für Gegner. Und du hast es ja angesprochen gegen Werder, diese Laufleistung, die man da bringt. Sie halten es ja schon recht gut durch. Also konditionell scheint da ja auch alles zu stimmen.
Und ich glaube, darauf wurde auch sehr, sehr stark geachtet. Ne? So ein Burcher, wer hatte den auf dem Schirm? Der kommt aus der 2. englischen Liga zum Beispiel. Mhm. Solche Spieler wurden ganz, ganz bewusst gecastet, weil eben Schicker und Ilzer sich ewig kennen und voneinander wissen, okay, der Coach braucht genau so eine Art Spieler. Und dass der natürlich auch noch so stark am Ball ist, kam wahrscheinlich für alle so ein kleines bisschen überraschend. Mhm. Ja, ein bisschen Glück gehört dann auch immer dazu. Aber es ist einfach eine extrem hungrige Mannschaft, eine Mannschaft, die sich nicht so sehr auf Erfolgen ausruht. Und trotzdem hat man zum Glück gesagt, und ich glaube, das ist auch der Plan, an so Leuten wie Baumann und Kramaric dennoch festzuhalten. Mhm. Weil die spielen auch weiterhin eine gute Saison. Ne? Kramaric, glaube ich, jetzt schon 9 Scorer, obwohl er gar nicht immer spielt. Mhm. Und über den Baumann müssen wir gar nicht reden. Seit 2 Jahren deutsche Nummer 1, natürlich auch mit ein bisschen Glück. Aber, ja, also, Wahnsinn.
Obwohl ja Ter Stegen in Girona jetzt auch gehalten hat, fürchtest du da, dass Baumann da vielleicht durch dieses in Anführungsstrichen Fernduell da jetzt noch einen kleinen Knacks kriegt? Oder ist der so gefestigt und vor allen Dingen auch so fokussiert, dass ihm die Nationalmannschaft, was ja erst im März dann wieder ansteht, im Moment gedanklich noch nicht das große Problem bereitet?
Ja, ich glaube, dass er alleine durch die Mannschaftsleistung schon extrem gehypt ist. Ne? Es gab vor 1-2 Wochen Interviews von Kramaric, der ja ein großes Jubiläum hatte, ne? 10 Jahre jetzt bei uns. Und was der da gesagt hat am Mikrofon, war für seine Verhältnisse dermaßen, wie soll ich sagen, euphorisch. Ne? Ist eher so ein bisschen so ein zurückhaltender, kalter Typ. Niemand würde erwarten, dass das ein Fußballer, ein Multimillionär ist, wenn man den am Mikrofon hört. Aber der war wirklich derart begeistert von dieser Mannschaft und meinte am Mikrofon, wer macht denn das? Ne? Der meinte dann am Sky-Mikrofon, auch bei den ganzen Radiosendern, also ich würde eigentlich jederzeit verlängern. Ja. Ist ja auch taktisch dumm. Sein Manager hat sich wahrscheinlich gedacht, André, weiß ich nicht.
Aber man hört es ja gerne als Fan, man hört es als Verein gerne und die Mitspieler, für die ist das natürlich auch was. Und es zeigt ja auch, wie diese Mentalität in der Mannschaft gerade da ist, wie auch das Selbstvertrauen da ist. Und das zeigen sie ja auch auf dem Platz. Wir haben es gegen Bremen angesprochen, wie sie da eben auch diese Drangphase der Bremer da überstehen, wie sie überhaupt ja auch Schicksalsschläge, in Anführungsstrichen, sagen wir Rückschläge, Schicksalsschläge, klingt zu drastisch, dann auch wegstecken. Auch in der Saison haben wir auch schon 4-mal Rückstände dann auch wieder umgedreht, in Punkte umgemünzt. Das war ja auch was. Da hätte man im letzten Jahr wahrscheinlich mit rechnen können, dass nach einem Rückstand da nicht mehr viel passiert.
Ja, genau. Also, und das ist ja schon früh durchgesickert. Also ich glaube, dass eine von mehreren Stärken von Chris Ilse auch die ist, eben von der Mannschaft sehr viel abzuverlangen und sie auch extrem zu motivieren. Und das kann er, glaube ich, auch sehr, sehr gut vorleben. Und das wurde am Anfang so ein bisschen irritiert wahrgenommen, gerade in der Phase, wo man dann einen Punkteschnitt von 1 hatte. Mhm. Jetzt haben wir einen Punkteschnitt von 2, was ja ein himmelweiter Unterschied ist. Und ja, das funktioniert. Ne? Genau das Gleiche. Ich glaube, es war eine riesige Bildmeldung letztes Jahr, ne? Ilzer und der Kochtopf, wo er dann verschiedene Zutaten reingeschmissen hat, unter anderem wohl ein Dildo. So meldete es zum Beispiel die Bild, um zu sagen, ihr müsst männlich sein und eine Chilischote schmiss er wohl noch rein und ihr müsst scharf sein. Und er wurde extrem belächelt, denn wir standen irgendwie auf Platz 14, 15. Wenn das heute rauskäme, alle würden ihn feiern. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man da ja schon sieht, was so ein bisschen der Ansatz ist. Aber letztes Jahr hatten wir halt eine Mannschaft, und das haben wir auch im Podcast gesagt, die war im Schnitt 27, 28, die war teilweise auch schon über den Peak hinaus. Wenn man rückblickend ganz ehrlich mit sich ist, die kann man mit sowas nicht mehr packen. Die Hälfte wird danach getuschelt haben und gesagt haben, was ist mit dem Ösi los? Und jetzt hast du so eine junge Mannschaft, der eine kommt aus der zweiten Liga, so ein Aslani zum Beispiel, ne, hat sich auch jetzt erst durchgesetzt überhaupt in der Bundesliga. Wer weiß, ob der das Zweitliganiveau überhaupt halten konnte oder so. Und die holst du offensichtlich ab. Also ich habe da auch sehr drüber gelächelt, aber ich denke mir, der beste Beweis dafür, dass jemand extrem motivierend ist, ist eben zum Beispiel diese Laufleistung und diese Bereitschaft, so vielbeinig zu sein, wie der Sky-Kommentator eben so schön sagte.
Und Ilse hatte ja auch damals auf Platz 14, glaube ich, nicht nur diese Motivationsrede gehalten, sondern ja auch schon von Meisterschaft in 5 Jahren, zumindest da um den Titel mitspielen gesprochen und internationale Plätze in 3 Jahren. Also der hatte ja da schon eine Vision. Manche haben gesagt, ja, der hat eine Vision, aber es war ja offensichtlich durchaus begründet, obwohl er damals ja noch den Kader hatte, mit dem es eben nicht so gut klappte. Aber er hat ja schon gesehen, welches Potenzial da auf jeden Fall drin steckt. Oder war das da einfach nur der Versuch, was rauszukitzeln? Hat er wirklich dran geglaubt?
Ich glaube, die Antwort hat wahrscheinlich 2 Teile. Er hat es, ich glaube, aus seiner Sicht auch ehrlich beantwortet im aktuellen Sportstudio neulich. und meinte, ja, er wollte auch von der Mannschaft ablenken und der Mannschaft ein Fernziel geben. Ne? Das war so angeblich seine Intention. Ich glaube, dass er das auch selber glaubt, aber ich glaube, dass es auch sehr dafür spricht, wie ambitioniert Chris Ilzer selbst ist. Dass er sich das absolut vorstellen konnte, obwohl er gesehen hat, okay, diese Mannschaft, die ich jetzt habe, ne, also wir reden von der letzten Saison, kann diesen Fußball, den ich spielen will, überhaupt nicht spielen. Ne, wir erinnern uns vielleicht an Spieler wie zum Beispiel Grilic oder Geiger, ne, die absolut Bundesliga-Niveau haben, die aber ruckzuck aussortiert wurden. Einzige Begründung, das passt nicht in mein fußballerisches Konzept, das ist super hart, haben wir teilweise auch kritisiert, weil so ein Grilic in der letzten Saison einer unserer besten Kicker war. Ne? Also machen mit dem irgendeine Pass-Challenge, der schlägt 90% der Mannschaft, aber das war überhaupt nicht sein Ansinnen. Er wollte eben nicht diesen langsamen Spielaufbau haben und ist da ja auch fast gescheitert letzte Saison. Aber nichtsdestotrotz schön, dass die Verantwortlichen dran geblieben sind und der Trainer auch. Und ja, ich glaube wirklich, dass dieses Zitat auch eben dafür spricht, dass Ilzer kein sehr pragmatischer Trainer ist, sage ich mal. Ich glaube, wenn wir da in der Kabine jetzt dabei gewesen wären, wüssten wir, glaube ich, genau, dass wir da schon einen sehr emotionalen, fast schon impulsiven Trainer vor uns haben, der aber trotzdem offensichtlich einen sehr klaren Plan verfolgt. Und was ich dazu sehr spannend finde, Wladimir Zufall wurde neulich interviewt und meinte, erstens, er hat in England nie so hart trainiert wie hier. Und zweitens, ihm war selten klarer, wie er eigentlich Fußball spielen soll. Kann natürlich auch sein, dass es recht simpel ist, aber nichtsdestotrotz ist es ja schon mal gut. Jeder weiß, was zu tun ist und es funktioniert.
Und es ist erfolgreich. Ärgert dich das als Fan, dass diese positive Entwicklung, die wir jetzt in den ersten 20 Minuten des Podcasts ja schon wirklich rausgestellt haben, so relativ wenig Resonanz in Fußball-Deutschland hervorruft, dass da relativ wenig drüber gesprochen wird und immer noch dieser Vorbehalt, naja, das ist diese Hopp-alimentierte Truppe, dass der immer noch mitschwingt bei vielen?
Ja, das ist natürlich nie ganz weg, wobei ich schon sagen würde, dass es seit der Existenz von RB Leipzig durchaus weniger geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass viele Fußballfans uns mittlerweile eher auf der Stufe mit, wie soll ich sagen, Teams aus dem grauen Mittelfeld sehen, was das Image angeht, ne, was weiß ich, da könnte man meinetwegen auch Augsburg nennen oder ähnliche. Natürlich ist es aber trotzdem nicht schön. Ne? Augsburg hat ja auch ein eher ruhiges Umfeld.
Jetzt wieder.
Aber ja, das stimmt. Gut, Sandro Wagner hat da natürlich vielleicht auch deswegen gar nicht gut reingepasst. Aber ich glaube, ein Teil der Antwort ist auch, dass um Sinsheim herum einfach auch nicht viel los ist. Das muss man sich als objektiver oder als außenstehender Fußballfan einfach klar machen. Ne? Wir haben da Hoffenheim, 3.000-4.000 Einwohner. Okay. Ne? Dann ist immerhin Sinsheim noch in der Nähe, da steht die Arena. Sinsheim hat 35.000 bis 40.000 Einwohner. So. Und wo ist jetzt das Einzugsgebiet? Das sind die anderen Dörfer rund um Sinsheim rum. Ne? Bis Heidelberg geht's gar nicht. Und Heidelberg ist eine Unistadt. Da ist sehr viel Wandel, auch viele internationale Studierende, akademisches Publikum, das vielleicht gar nicht so emotional beim Fußball dabei ist. Also bis Heidelberg kommst du gar nicht. Und Mannheim ist weg. Ist auch zu. Also, und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, ne, warum man sich nicht so sehr dafür interessiert. Und ich führe da im Podcast auch immer ganz gerne das Beispiel von Fürth an. Ne? Fürth hat eine extreme Geschichte. War, glaube ich, vor etwa 100 Jahren deutscher Meister. Völlig anderes System, ne? Wissen wir alle. Ja. Da gab es auch irgendwie eine Südliga, eine Nordliga, frag mich nicht. Aber das Einzugsgebiet ist viel zu gering. Es ist viel zu nah an Nürnberg. Nürnberg schluckt alles. Und deswegen sind halt im Stadion von Fürth regelmäßig 12.000 Leute. Und bei uns sind halt, gut, natürlich oft auch mit Unterstützung der Auswärtsfans, 27.000. Aber auch wenn keine Auswärtsfans kommen würden, haben wir immerhin mehr als Fürth, die vor 100 Jahren deutscher Meister wurden. Also wenn ich da ganz ehrlich bin, ich sehe das, ich versuche da immer die objektive Sicht einzusehen. Ich verstehe es gar nicht, dass man das so sieht, weil es eine total normale Entwicklung ist. Und natürlich wird die Fanbase jetzt etwas wachsen, wird sie stark wachsen, natürlich nicht. Wo sollen die Fans herkommen? Aus Stuttgart, wo ich jetzt gerade sitze, wohl kaum. Ich bin hier einer von drei Hoffenheim-Fans in Stuttgart. Man kann vielleicht halt welche in Sinsheim erreichen. Schon Heilbronn oder Heidelberg ist fast zu weit weg. Aber das ist trotzdem eine schöne, eine angenehme Fanbase. Also ich habe immer ein schönes Gefühl, wenn ich da in der Nähe der Südkurve sitze. Und wieso sollte man auf die Idee kommen, das jetzt mit Eintracht Frankfurt oder dem VfB zu vergleichen?
Ja, obwohl, wo du den Vergleich mit Frankfurt aufmachst, ich finde schon, dass da eine kleine Parallele ist. Natürlich nicht, was jetzt die Fanbase anbelangt, was die Geschichte anbelangt. Aber ich meine mal so das Prinzip. Hoffenheim gewinnt gerade Spiele auf eine Art, die wir in Deutschland ja auch schon bei Eintracht Frankfurt mal gesehen haben, zumindest so zu Zeiten des Europacup-Siegs, dass sie da auch eben mit ihrer Konterabsicherung, mit diesem Pressing, mit dieser mannschaftlichen Geschlossenheit einfach aufgetreten sind. Also einfach nur als Prinzip, dass sie als Team dann auch für die vermeintlichen stärkeren Mannschaften sehr unangenehm waren, weil sie intensiv waren, weil sie schwer zu bespielen waren, weil sie eben ja mit Ballgewinn mit Plan versucht haben und dann eben auch mit dem Ball was anfangen konnten, so wie Hoffenheim, wenn wir jetzt rein fußballerisch einfach mal gehen.
Ja, muss ich zugeben, gute Beobachtung. Also ich tue mich schwer mit viel Sympathie für die Eintracht, einfach weil, soll ich sagen, es gibt gewisse Fanszenen, die sich in einem Stadion auswärts auf eine Art verhalten, die ich schwierig finde. Mhm. Ne, immer so dieses Dagegen. Warum nicht dafür sein? Weißt du, na, ich gebe das ja gerne zu, dann sitzen da 10.000 Frankfurter in Sinsheim, okay, alles gut. Aber warum dagegen sein? Warum nicht die eigene Mannschaft unterstützen und sich dann über den Dorfverein lustig machen, dass er ein Dorfverein ist? Also, da fehlt mir so ein bisschen dafür die Sympathie, aber was die Analyse sonst angeht, kann ich dir nur zustimmen. Trotzdem muss ich eine kleine Spitze platzieren, wo denke ich ein Unterschied ist. Hoffenheim setzt seit Jahren, auch in den Jahren, in denen es nicht lief, viel stärker auf die Jugend. Mhm. Eintracht Frankfurt hat ja ein massives Local-Player-Problem. Mhm. Es gibt sogar Gerüchte, dass mit Timothy Chandler nur deswegen verlängert wird oder werden soll. Ja, mutmaßlich Verschwörungstheorie, aber schauen wir uns die Liste an. Keiner der Frankfurter, der da wirklich eine Rolle spielt, ist ein Local Player. Und bei der TSG ist es jetzt auch nicht beeindruckend viel, aber wir haben eine unglaubliche Konstanz. Also wir haben immer 3, 4 drin, die wirklich fester Teil des Kaders sind und mehr oder weniger elementar sind. Also alleine jetzt mal nur Aslani oder Mörstedt, die zu total viel Spielzeit kommen, davor lange Zeit ein Geiger zum Beispiel, der Ersatztorwart Philipp. Und diese 3, 4 Namen gab es immer. Und das ist ja, denke ich, auch was der TSG nicht so gut streitig gemacht werden kann, dass wir sicherlich zu den 3, 4 besten Jugendabteilungen Deutschlands gehören. Mhm. Also ich glaube, wir sind immer noch amtierender U19-Meister. Mhm. Und viele davon sollen ja jetzt gerade integriert werden. Beispielsweise Max Mörstedt, der jetzt auch endlich richtig performt. Ich glaube, in den letzten 3 Spielen 2 Treffer.
Wo wir aber bei den Parallelen dann nochmal was sagen müssen.
Ja, ja.
Also du sprichst die Jugend an, da gebe ich dir absolut recht. Da hat Hoffenheim definitiv deutlich Vorsprung. Aber die Kaderentwicklung insgesamt, das ist dann wieder etwas, was die beiden Vereine wieder so, ja, ich möchte die These von Hoffenheim ist das neue Frankfurt oder wirkt wie das neue Frankfurt schon nochmal durchziehen, wo die beiden dann doch schon wieder eine Gemeinsamkeit haben. Und sie haben eine Gemeinsamkeit dadurch, dass Hoffenheim eben momentan in den Top 4 mitmischt und in diese Phalanx der sonst großen 4 eingedrungen ist, wo ja immer in den letzten Jahren immer eine Mannschaft von außen kam, die dann da nochmal wieder für Unruhe gesorgt hat. Also die großen 4, Bayern, Leverkusen, Dortmund und Leipzig. Und dann war es erst Stuttgart, dann waren es die Frankfurter und jetzt sind es die Hoffenheimer.
Das stimmt, ja. Nichtsdestotrotz, ne, ist, glaube ich, schon das Problem. Und ich versuche jetzt auch nochmal so ein bisschen in die Nagelsmann-Zeit zurückzugehen, wo wir ja auch diese kurze Phase hatten. Ich glaube, ein Jahr Champions League, dann wieder Europa League. Wir sind nie in diese finanziellen Bereiche vorgedrungen. Mhm. Ne? Auch deswegen, weil es zumindest bevor Andreas Schicker im Amt war, ein ganz wichtiges Ziel von Alex Rosen war, immer weitgehend die schwarze Null zu schreiben. Mhm. Und eben viel auch über die Jugend zu machen. Und deswegen konnten oft dann die Abgänge gut kompensiert werden, manchmal aber eben auch gar nicht. Und ich habe das Gefühl, dass Frankfurt da jetzt sich schon deutlich finanzkräftiger zeigt und auch deutlich risikobereit. Hm. Ich weiß nicht, wie es bei Schicker weitergeht. Ich kann mir vorstellen, wenn er viel Vertrauen genießt, wird er vielleicht auch in eine ähnliche Richtung vordringen. Aber auch das ist wieder so ein Punkt, so attraktiv für Sponsoren ist die TSG Hoffenheim jetzt nicht. Ne? Wir werden bestimmt ein bisschen davon profitieren, was jetzt gerade passiert, aber ich denke, Frankfurt wurden da sicherlich die Türen eingerannt, in genau der Zeit, über die du sprichst. Und ja, auch die letzten ein, zwei Jahre. Klar. Auch übrigens auch lustig, ne? Das ist auch sowas, was uns auf gar keinen Fall passieren darf. Ich persönlich war extrem irritiert, als Toppmöller entlassen wurde. Ne? Jetzt kam natürlich noch ein Spiel hinzu, aber als ich mir die Tabelle angesehen habe und auch gesehen habe, okay, dass die Platzierung ja auch nur deswegen so schlecht ist, weil die Teams oben drüber so viele Punkte haben, also ungewöhnlich viele Punkte, ist mir das als extremer Schnellschuss vorgekommen. Vielleicht sind intern auch noch Sachen passiert, das kann sehr, sehr gut sein. Aber wie schnell sich so ein Team wie Frankfurt dazu entwickeln kann, dass sie quasi von sich selbst sagen, wir müssen auf die Champions League Plätze. Das ist ja die einzig logische Interpretation aus meiner Sicht, wenn ich einen Trainer auf Platz 6 entlasse.
Ja, die Anspruchshaltung wird natürlich größer, wenn du Europa Cup gewinnst und dann die Champions League direkt erreichst und ja über Jahre hinweg eigentlich immer den internationalen Wettbewerb vor Augen hast, dann willst du natürlich da irgendwo rein und die Ambitionen sind klar. Das wird vielleicht bei Hoffenheim dann auch irgendwann kommen, dass man da dann, wenn man öfter eben da oben mitmischt, dann auf den Geschmack kommt. Das ist ja klar.
Ich wünsche es uns nicht, aber es ist natürlich vorstellbar. Vielleicht sagt dir der Name oder euch der Name Alfred Schreuder noch was.
Selbstverständlich.
Der ist 2020 auf Platz, ich glaube auch 6 stehend, rausgeflogen. Und wie gesagt, finanziell überhaupt nicht vergleichbar mit Frankfurt, auch was den Kaderwert oder so damals anging. Musste, glaube ich, nach dem 31. Spieltag gehen auf einem Euroleague-Platz. Es gab vielleicht auch noch zwei Sachen, die im Hintergrund abliefen, aber wer entlässt einen Trainer am 31. Spieltag? Da habe ich auch, ehrlich gesagt, sehr große Parallelen gesehen, vielleicht sogar zu dieser Entscheidung jetzt. Und wer weiß, ob das die Mannschaft nicht sogar noch mehr verunsichert hat in Frankfurt jetzt mit diesem Interimsgespann, das jetzt nicht mal Zeit hat, ordentlich zu trainieren, sondern einfach so übernehmen musste, ohne Pause.
Cool. Das könnte definitiv sein. Ich habe noch zwei Parallelen, und zwar Österreicher. Ilzer, Glasner, Hütter, also das ist
ach
bei
Gott,
den
ja,
Frankfurtern natürlich auch so. Und die Ultras mögen den eigenen Vorstand nicht.
Oh ja, das stimmt, ja.
Auch das natürlich kein Alleinstellungsmerkmal der Frankfurter, auch da seid ihr in Hoffenheim natürlich auch bei. Aber die Querelen um den Vorstand, hast ja schon gesagt, dringen ja zum Glück nicht zur Mannschaft durch und belasten den Erfolg. Ja, ich will nochmal einordnen. Also diese These ist natürlich, weil es bestimmt Gemecker gibt, gerade von Frankfurt-Fans, die uns sehr gerne hören und viele Kommentare bei YouTube hinterlassen, hinkt natürlich. Frankfurt bringt ja Mythos, Fanwucht, Europapokal-Erzählung, Tradition, ja, ist natürlich alles da. Aber kann ja irgendwann bei Hoffenheim tatsächlich auch nochmal kommen. Was müsste denn aus deiner Sicht passieren, dass Hoffenheim dann auch mehr wahrgenommen wird, mehr beachtet wird? Reichen da schon konstante Top 4, Top 5 Plätze oder muss da mehr kommen, damit man dann vielleicht auch wie bei Bayer Leverkusen dann irgendwann mal sagt, naja gut, jetzt seid ihr dabei.
Ja, also ich glaube, dass es sich letztlich nur über das Fußballerische lösen lässt. Also unter Julian Nagelsmann war diese Euphorie ja da für 2-3 Jahre und die ist dann eben unter Alfred Schreuder auch abhanden gekommen. Das lag gar nicht so sehr an den Ergebnissen, sondern auch am Fußball. Denn die Hoffenheimer Bubble ist da schon etwas, wie soll ich sagen, vulnerabler. Ne? Wenn dann halt scheiß Fußball gespielt wird, dann sind halt 10% weniger vielleicht da im Extremfall. Und der gucken sich dann bei Sky an, statt ins Stadion zu gehen. Das ist schade. Aber das ist natürlich bei einer kleinen Fanszene viel leichter zu merken als bei einer großen. Ich habe neulich mit einem Freund geredet, der VfB-Fan ist. Die ringen gerade darum, überhaupt irgendwie ins Stadion zu kommen. Und dann meinen sie, aber vor 10 Jahren war das auch ganz anders. Also sogar bei solchen großen Clubs mit so einer großen Tradition merkt man das dann im Kleinen, dass dann, wenn es im Mittelfeld abgeht, kriegt man die Dauerkarten nicht ganz weg. Bleiben halt 3.000-4.000 Plätze leer. Fällt dann in einem riesigen Stadion nicht so auf und bei uns ist es natürlich noch ein bisschen anfälliger. Ich glaube, dass es wichtig wäre, Identifikationsfiguren zu haben und zu halten. Das wird jetzt auch eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Ne? Baumann und Kramaric werden wohl noch ein bisschen bleiben, aber nicht mehr sehr lange. Die haben sehr viel Emotionen gebunden, der Fans. Und davor haben aber auch Charaktere wie Alex Rosen oder Julian Nagelsmann sehr viel Sympathie gebunden. Und das war schon für Hoffenheimer Verhältnisse eine krasse Zeit, so 2017, 18, 19, ne? Man kann ja nochmal in den Statistiken wälzen, das Stadion war wirklich fast ausverkauft, ne? Also für unsere Verhältnisse wirklich top. Und dann flachte es eben ab, ne? Die Ergebnisse waren nicht mehr ganz so toll und vor allem der Fußball war nicht mehr so überzeugend. Und ich glaube, dass das jetzt der wichtige Übergang wäre. Und dann kann natürlich auch noch ein gewisser Wachstum möglich sein, aber ich bin eigentlich zufrieden mit dem Verein. Also wir sind, und das ist ja der erhebliche Vorteil, ne, das ist wirklich eine familiäre Atmosphäre und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie abschätzig. Ne, du bist im Stadion und fühlst dich uneingeschränkt wohl. Vielleicht nicht, wenn nur 21.000 Leute da sind, wenn noch, das ist natürlich ein bisschen unangenehm, aber was ich in anderen Stadien schon erlebt habe, erlebst du so bei der TSG nicht. Ne? Und um nochmal was Verteidigendes zu sagen, warum ist denn nicht so viel Stimmung? Naja, wer sitzt denn auf der Haupttribüne? Die Familien. Ne? Da sitzt halt der 44-jährige Papa mit seinem 7-jährigen Sohn. Grölen die jetzt rum? Nee, weil das ist dann eher so die Bubble, aus der die TSG-Fans gewinnt, in natürlich einem relativ geringen Umfang. Und dann sind es halt die 2.000, 3.000 Leute in der Süd, die Stimmung machen. Ja. Und der Rest natürlich eher weniger. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Fanstruktur als bei anderen Clubs, wo das ja eben noch vererbt wird. Wer soll da was vererben? Ich glaube, die TSG ist wahrscheinlich Kreisligameister 1972. Da sind keine Fans mehr übrig.
Ich glaube, den Badener Pokal habt ihr ein paar Mal geholt.
Ja,
genau. Oder Hansi Flick.
So nämlich.
4-mal, wenn das heißt, ich richtig informiert bin.
Das kommt vielleicht langsam bald. Ne? Die TSG ist seit 2008 in der Bundesliga. Irgendwann kommt die Generation, die es dann vielleicht vererbt bekommt. Und ich glaube, das wäre dann der Schritt zu einem ja ganz klassischen Club halt. Was dann vielleicht nochmal den nächsten Schritt irgendwie bedeuten könnte. Aber die meisten Leute, die dann meckern, waren ja auch noch nie bei der TSG im Stadion. Das ist eine ganz normale Stadionerfahrung, die du in jedem besseren Zweitligastadion auch so erlebst. Ne? Da vergessen die Leute ja auch immer, wie gesagt, Stadien wie in Fürth, wie in Elversberg, wo halt gar nichts los ist. Und deswegen versuche ich da auch immer gegenüber unseren Fans zu sagen, seid entspannt, die Leute sind halt sehr stolz auf das, was sie haben, auch wenn sie selbst überhaupt nichts dafür können, dass sie es haben. Hm. Und das ist ja auch Teil der Wahrheit. Was kann jetzt der Eintracht-Fan, der 19 ist, dafür, dass sein Urgroßvater da vielleicht auch schon stand? Hm. Etwas übertrieben gesagt. Ist das eine Leistung? Weiß ich nicht.
Es ist zumindest eine gewisse Tradition und etwas, was man eben vererbt kriegt. Aber du hast 2008 angesprochen, das Jahr, in dem Hoffenheim in die Bundesliga kam. Und es war ja auch das Jahr, wo sie dann gleich Herbstmeister waren, wo sie die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt haben. Am Ende sind sie aber nur Siebter geworden. Warum kommt es aus diesem Jahr, in diesem Jahr nach dem eingestellten Rekord aus deiner Sicht anders?
Erstens, weil meine gängige Erklärung für diesen Absturz, ne, ich glaube, es war von 35 Punkten in der Hinrunde zu 20 Punkten in der Rückrunde, war die Verletzung von Vedat Ibisevic. Der hat in jedem Spiel in der Hinrunde getroffen, hatte dann einen Kreuzbandriss. Im Dezember war es, glaube ich.
Ich glaube, vor dem Bayern-Spiel, wenn ich das richtig weiß.
Kann sein, ja.
Ich erinnere um das Bayern-Spiel rum auf jeden Fall, ja.
Brutal tragisch und das konnte halt gar nicht kompensiert werden. Und heute, um das mal sozusagen als Muster zu benutzen, unser häufigster Torschütze ist gleich vierfach vertreten. Ich glaube, wir haben 4 Spieler, die 6 oder 7 Treffer haben aktuell. Es gibt gar nicht den einen Goalgetter. Und wenn jetzt einer ausfällt, wäre das gar nicht so tragisch, weil so wird das gar nicht gelöst, wie das vielleicht damals auch taktisch gelöst wurde. Ja. Ich denke schon, dass 1 oder 2 Verletzungen uns große Probleme machen könnten. Und wir haben auch mal das unangenehme Spielchen gemacht im Dezember und uns überlegt, was könnte jetzt zu einer schlimmen Rückrunde führen? Und mit schlimm meine ich jetzt alleine schon, dass wir vielleicht auf Platz 9 abrutschen. Wäre ja schon tragisch, von diesem Punkt ausgehend. Zum Beispiel der Ausfall von Leon Avdolau. Weil das ist der einzige, der mir jetzt ganz spontan einfällt, der wirklich unersetzbar ist. weil er ist gar nicht so sehr dieser Spieler für intensive Läufe, der so hart im Pressing arbeitet, wie vielleicht ein Burcher oder wie vielleicht ein Prömel, sondern er ist der, der die Bälle verteilt, der eine gute Packing-Rate hat, der eben die Angriffe von hinten einleitet, auf der 6 quasi. Und wenn er ausfällt, dann will ich nicht wissen, was passiert. Ich denke nicht, dass wir total einbrechen, aber das wäre, glaube ich, das Puzzlestück, wenn du es wegnehmen würdest, könnten große Probleme entstehen. Mhm. So ein Ausfall von einem Kramaric wäre im Vergleich sogar noch deutlich besser zu verkraften. Mhm. Viel mehr fällt mir gar nicht ein, weil ich sitze jetzt hier und bin mal ganz ehrlich, natürlich wäre ich enttäuscht, wenn es in die Europa League geht am Ende. Ja. Aber nur rein emotional. Wenn ich da 3 Sekunden drüber nachdenke, wäre das dann trotzdem ein Riesengeschenk, so eine Saison. Ne? Wenn man einfach sieht, was wir für einen Kader haben, wie viel wir ausgegeben haben und wo wir herkommen. Na, dann würde ich auch Platz 5, Platz 6 eigentlich mit Handkuss nehmen. Aber wir sind so krass, wir haben so einen krassen Flow, dass sehr viel möglich ist. Also Leipzig jetzt hat auch nochmal mitgeholfen, hat sich von St. Pauli noch einen einschenken lassen, habe ich gerade eben noch gelesen. Also es scheint gerade, Stand 27. Januar, spät abends, alles für uns zu laufen.
Ja, ein 1:1 von Leipzig auf St. Pauli, das ist definitiv natürlich etwas, was für die TSG Hoffenheim spricht. Und wenn du unseren Podcast verfolgst, weißt du, die Glaskugelfrage am Ende, wo landet die TSG, vor oder hinter Frankfurt? Du brauchst keine Platzierung.
Ja, das ist nett. Definitiv vor. Die zerfleischen sich ja jetzt schon. Ne? Und ich habe sogar bei euch im Podcast gehört, was, glaube ich, ein Vorstandsmitglied sagte, noch vor der Topmöller-Entlassung. Ne? Und ich habe ja von der Tabellenplatzierung gesprochen. Das ist wirklich was niemand braucht. Ne? Die Mannschaft ist eh nicht zufrieden. Mhm. Dann kommt noch ein Vorstandsmitglied und fordert einfach mehr, fordert mehr Einsatz. Man steht auf einem Euroleague-Platz. Ne? Dann entlässt man eine Woche später Topmöller und jetzt lese ich auf Instagram, gut, jetzt ist Instagram, aber jetzt lese ich von Abstiegsgefahr, das ist natürlich massiv übertrieben, aber ich glaube, dass die aktuelle Stimmung genau gegenteilig ist. Und nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist der Frankfurter Kader schlechter? Nein. Aber dass es nicht unbedingt um die Qualität des Kaders geht, glaube ich, wissen die meisten Fußballfans auch.
Definitiv. Augsburg ist ja auch nicht schlechter als die Bayern. Das haben sie ja am Wochenende dann auch bewiesen.
So nämlich.
Und Hoffenheim ist, das haben wir heute auch nachgewiesen, das neue Frankfurt. Ich sage das jetzt einfach am Ende nochmal. Ich danke dir, dass du da warst und uns über die TSG Hoffenheim ein wenig aufgeschlaut hast.
Gerne. Danke fürs Gespräch.
So.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.